Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Am Mikrofon Columba Krieg. Schön, dass Sie zuhören. Beim Umweltschutz ist Vorsicht besser als Nachsicht. Genauer gesagt, besser man verhindert, dass Plastik in Meere oder Seen gelangt. Ansonsten kriegt man es mit mikroskopisch kleinen Plastikteilchen zu tun. Wenn man die wieder rausholen will aus dem Wasser, könnte Hilfe von unerwarteter Seite kommen. Und zwar von Pilzen. Dazu gleich mehr. Wir schauen außerdem nach Frankreich. Hier hat der rechtspopulistische Rassemblement National bei der ersten Runde der Parlamentswahlen die meisten Stimmen geholt. Wie die Partei zu Klima-, Umweltschutz und Agrarpolitik steht, hören wir gleich im Interview. Im Verbrauchertipp geht es dann um Arbeit und Arbeitsschutz, wenn die Hitzewelle zuschlägt. Viele rechtspopulistische Parteien haben nicht viel mit Klimaschutz am Hut. Die AfD zum Beispiel hält fest an der Behauptung, dass nicht bewiesen sei, ob der Klimawandel überhaupt menschengemacht ist. In Frankreich steht seit Sonntag fest, eine rechtspopulistische Partei hat gute Chancen, stärkste Kraft im Parlament zu werden. Wie hält es der Rassemblement National mit den Themen Klima und Umwelt? Darüber konnte ich sprechen mit Dominik Grillmeier vom Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg. Als erstes habe ich ihn gefragt, hat Klimaschutz überhaupt eine Rolle gespielt im zurückliegenden Wahlkampf?
Hat er kaum. Tatsächlich, also die bestimmenden Themen dieses Wahlkampfs waren die Kaufkraft, die Einwanderung, Renten, Gesundheit und dann erst kam die Ökologie ins Spiel und was den Rassemblement National, die rechtspopulistische Partei anbelangt, die jetzt sehr gut abgeschnitten hat, dann so finden sich kaum Anklänge an die Themen Klima, Umwelt, Artenschutz in ihrem Programm. Es kommt überhaupt nicht vor, das Wort Sicherheit im Gegensatz dazu 14 Mal. Das Programm ist in zwei Abschnitte untergliedert. Einmal die Sofortmaßnahmen, die bis Herbst umgesetzt werden sollen und dann Reformmaßnahmen. Bei den Sofortmaßnahmen wird das Thema nicht erwähnt und bei den Reformmaßnahmen gibt es ein paar dünne Hinweise, ohne das mit irgendwelchen konkreten Maßnahmen oder einem zeitlichen Horizont zu hinterlegen.
Nichterwähnung ist ja auch irgendwo vielleicht eine Aussage. Früher hat der Rassemblement National oder der Front National damals noch ja teilweise den menschengemachten Klimawandel abgestritten. Wie sieht das denn heute aus?
Das ist nicht mehr das große Thema, so wie ich das wahrnehme. Es geht eher um die Frage, wie kann man sich einstellen auf die Veränderungen, also zumindest der Klimawandel als solches wird ja nicht in Frage gestellt, weil man erleben kann, wie sich das Klima ändert und zwar relativ schnell. Dann ist nur die Frage, wie geht man damit um? Und kommt dann gerne und häufig der Begriff der Ökologie punitiv ins Spiel. Das heißt, wir lehnen als Rassemblement National eine strafende Ökologie ab, die Menschen in ihrer Freiheit einschränkt, ihre Lebensgewohnheiten umkrempelt, ganz zu schweigen von den immensen Kosten, die damit verbunden sind. Dafür sollen die Menschen geschützt werden. Dem setzt der RN dann eine sogenannte Ökologie du bon sens entgegen, also des gesunden Menschenverstands, die dann entsprechend auch ohne Zwang auskommt und naja, ein bisschen auch suggeriert, Leute, es muss sich nichts ändern, maßgeblich für euch. Es kann so bleiben oder vielleicht sogar kann es wieder so werden, wie es mal war.
Und dann wird ja auch teilweise der Klimaschutz mit Migration verknüpft. Wie funktioniert das?
Wenn es also ein Argument gibt, um dieses Thema aufzugreifen, dann ist es, dass die klimatischen Veränderungen möglicherweise die Zuwanderung nach Europa noch verstärken könnte. Insofern gibt es natürlich auch ein gewisses Interesse, sich dem Thema zu widmen. Nur wo setzt man dann konkret an? Das ist dann genau die Frage und Stichwort erneuerbare Energien. Da ist vom Rassemblement National nicht besonders viel zu hören.
Sie hatten eben schon angesprochen, dass Verhaltenseinschränkungen vermieden werden sollen. Ich vermute mal, das ist auch der Grund, warum der Rassemblement National den Green Deal der EU abschaffen möchte.
Er hat ihn auch die ganzen letzten Jahre im Europaparlament nicht unterstützt und konsequent dagegen gestimmt. Und da geht es vielfach um die Frage, was das für die Menschen bedeutet, welche Auswirkungen damit verbunden sind. Auch die Abschaffung des Verbrennermotors wird strikt abgelehnt mit dem Hinweis darauf, dass keine Alternativen vorhanden sind, die sich einkommensschwächere Haushalte leisten können. Das gilt im Übrigen auch für diese Fahrzeuge. Fahrverbotszonen in den Städten, die strikt abgelehnt werden, weil sie aus Sicht des Rassemblement National eine Diskriminierung gegenüber allen jenen darstellt, die nicht über das Einkommen verfügen, um sich neuere Fahrzeuge anzuschaffen. Ja, also das ist ein großes Thema und das geht auch dann weiter bis hin zur Gebäudesanierung oder der Landwirtschaft. Auch die vom Hof auf den Tisch Strategie der Europäischen Union wurde abgelehnt. Der Einsatz von Pestiziden soll weiterhin möglich sein. Mhm. Da sieht man, ist in Sachen Ökologie nicht sehr viel Fortschritt zu erwarten von einem Rassemblement National.
Gibt es denn dann Alternativen, die der Rassemblement anbietet? Also Sie haben jetzt ja schon viele Maßnahmen benannt, die nicht ergriffen werden sollen. Was bleibt denn da noch?
Also wenn wir mal das Beispiel Energiesektor nehmen, dann bleibt da vor allen Dingen die massive Investition in die Atomkraft anstatt weiterer Investitionen in erneuerbare Energien, mit Ausnahme von Wasserkraft und Geothermie, dann die Erneuerbaren nicht wirklich unterstützt. Man plädiert zwar für ein Stück weit für einen Wiederaufbau einer Photovoltaikbranche in Frankreich, aber natürlich dann über Zölle auf importierte PV-Anlagen und das muss man erstmal in Einklang bringen mit EU-Recht. Und naja, Windkraftanlagen wäre geplant, unmittelbar ein Moratorium zu verhängen. Nicht mehr der Rückbau, aber zumindest keine Weiterentwicklung von Windkraftanlagen offshore oder am Land. Also insofern setzt man da sehr stark auf die klassische Technologie in Frankreich, die Atomkraft, die natürlich dann auch wiederum problembehaftet ist, gerade mit Blick darauf, dass man ja da eine Lücke schließen muss und die Entwicklung solcher Reaktoren aber sehr, sehr viele Jahre braucht und sehr häufig auch nicht reibungslos verläuft.
Schafft es denn der Rassemblement, bei Menschen anzukommen, denen Klimaschutz wichtig ist, oder geht es ihm gar nicht darum?
Nein, ich glaube wirklich, darum geht es nicht. Er spricht andere Wählerschichten an, die nicht unbedingt die Ökologie an erster Stelle sehen, sondern für die eben gerade dieses Thema Kaufkraft das Zentrale eigentlich ist. Kaufkraft und Einwanderung. Es sind tatsächlich eher die einkommensschwächeren Haushalte, die klassischerweise den Rassemblement National schon seit Jahren unterstützen. Jetzt kommen noch weitere Gesellschaftsschichten hinzu. Also er gewinnt tatsächlich über Generationen, Gesellschaftsschichten hinweg an Zuspruch. Aber wer sich für Ökologie einsetzt, wird sicherlich beim Rassemblement National nicht fündig.
Und wie sieht es bei den LandwirtInnen aus? Da gab es ja im Winter jetzt auch Proteste, so wie hier in Deutschland. Sind die auf der Seite des Rassemblement National?
Ja, das hängt davon ab, wie man sich da als Landwirt oder Landwirtin positioniert. Wenn es darum geht, seine Landwirtschaft so weiter zu betreiben wie bisher oder beziehungsweise unter besseren, einfacheren Bedingungen zu produzieren, dann kann schon sein, dass man beim Rassemblement National landet. Da ist es halt wie klassisch bei populistischen Parteien rundum Wohlfühlpaket, das suggeriert, man könne den Landwirten bessere Produktionsmöglichkeiten geben, durch Importkontrollen zum Beispiel, um unfairen Wettbewerb zu verhindern, durch faire Preise für Landwirte, ohne dass weiter konkretisiert wird, wie das genau bewerkstelligt werden soll, durch eine Bevorzugung französischer Produkte in den Kantinen in Frankreich. Wenn man der Meinung ist, es soll nach Möglichkeit so weitergehen wie bisher und das aber zu besseren Bedingungen, sprich zu besseren Preisen, dann würde man vielleicht versucht sein, sein Kreuzchen beim Rassemblement National zu machen. Allerdings bleibt eben wie so häufig dieses Programm sehr, sehr wässrig, was die konkreten Maßnahmen angeht, um diese Ziele, die da versprochen werden, auch tatsächlich zu erreichen.
Der Rassemblement National in Frankreich, der hält sich fern von Klimapolitik, außer wenn es um Wohlfühlversprechen geht. Das sagte uns Dominik Grillmeier vom Deutsch-Französischen Institut. Wir bleiben bei der Energiepolitik, wo Technologieunternehmen sind. Da sind auch Rechenzentren. Das heißt, große Gebäude, oft Fabrikhallen, in denen ein Computer neben dem anderen steht und Daten verarbeitet. Viele Tech-Unternehmen, Amazon zum Beispiel, haben ihre EU-Standorte in Irland. Das heißt für die Insel, es wird extrem viel Strom verbraucht. David Ehl und Katharina Peetz darüber, wie Irland damit umgeht.
Eigentlich kann Admir Schala alle Messdaten auf dem Computer ablesen. Aber für die Besucher aus Deutschland betritt er doch einmal die Pumpstation in Tallaght im Dubliner Südwesten. Sie gehört zum einzigen Fernwärmenetz in Irland. Und nebenan steht kein Stahlwerk und keine Müllverbrennungsanlage, sondern ein Rechenzentrum. Fernwärmeingenieur Admir Schala erklärt das Prinzip. Im oberen Bereich der Gebäude, wo vielleicht Tausende von Servern stehen, sind Wärmekollektoren installiert. In ihnen fließt Wasser, das sich auf bis zu 28 Grad erwärmt. Dann wird es hierher gepumpt und gelangt durch ein Rohr in die Pumpstation. Nach der Weiterverarbeitung fließt das heiße Wasser dann zu unseren Kunden. Ein Unicampus, kommunale Gebäude und ein Wohnblock bekommen von hier zuverlässige, klimafreundliche Wärme. Aktuell 3 Megawatt, später sollen es mehr werden. Und auch der Rechenzentrumsbetreiber Amazon profitiere davon, weil weniger Energie zum Kühlen der Server gebraucht werde, meint Schala. Win-win also, wie in einer glücklichen Ehe.
So it's win-win, it's like a marriage, it's a happy marriage.
Zum Beispiel in Skandinavien gibt es bereits viel Erfahrung mit dieser Symbiose. Erste Pläne, Rechenzentren an deutsche Fernwärmenetze anzuschließen, gibt es in Frankfurt. In Irland hingegen ist das Amazon-Rechenzentrum in Tallaght das einzige, dessen überschüssige Energiehäuser beheizt. Und das, obwohl die Insel mindestens 80 Rechenzentren zumeist großer Tech-Konzerne beherbergt. Die meisten in und um die Hauptstadt Dublin. Das EU-Land ist mit seinem kühl gemäßigten Klima und seiner aus US-amerikanischer Sicht günstigen Lage als Vorposten Europas ein begehrter Standort. Für das kleine Irland Chance und zugleich Herausforderung, erläutert Hiral Patel, die für die Barclays Bank den Markt beobachtet.
Zurzeit verbrauchen Rechenzentren etwa 20% des in Irland produzierten Stroms. Laut aktuellen Prognosen der Internationalen Energieagentur wird dieser Wert in ein paar Jahren auf 30% ansteigen.
Zum Vergleich, in der gesamten EU entfallen 3% des Stromverbrauchs auf Rechenzentren. Rechenzentren sind also ein durchaus relevanter Verbraucher im irischen Stromnetz. Die Gefahr, die damit einhergeht, kennt auch Oisin Smith, grüner Staatssekretär im irischen Umweltministerium. Dass wir Rechenzentren in Irland brauchen, ist unumstritten. Aber die Frage ist, wie stellen wir an, dass sie unseren Klimazielen nützen? Dass sie nicht unsere Stromversorgung gefährden, wir also keine Stromausfälle dadurch bekommen. Und wir müssen schauen, dass durch den Verbrauch die Strompreise für die Bevölkerung nicht teurer werden. In Irland stammt der Strom noch zu rund 60% aus fossilen Quellen, hauptsächlich Gas. Dementsprechend werden auch die Rechenzentren noch lange nicht klimafreundlich betrieben. Zum Beispiel Google hatte 2022 in Irland nur 39% Ökostromanteil. Bis Ende des Jahrzehnts will der Konzern 100% erreichen. Doch der Boom der Rechenzentrenbranche könnte Irlands Klimaziele in Gefahr bringen, befürchtet Jennifer Whitmore. Sie ist für Klimaschutz zuständige Sprecherin der oppositionellen Sozialdemokraten im irischen Parlament.
Meine Sorge ist, dass wir weiter viele Genehmigungen für neue Rechenzentren erteilen, unter der Annahme, dass wir im Zeitraum bis zur Inbetriebnahme genügend erneuerbare Energien zubauen oder dass die Betreiber sich Ökostrom vertraglich sichern. Das birgt das Risiko, dass der Strombedarf deutlich schneller steigt, als der Ausbau ihn decken kann.
Irland plant, bis Ende des Jahrzehnts Windkraft an Land mit einer Leistung von 9 Gigawatt an den Start zu bringen, also gegenüber heute fast zu verdoppeln. Doch Kritiker wie Jennifer Whitmore befürchten, dass der Netzausbau damit nicht Schritt halten wird, sodass es zur Herausforderung wird, immer genügend Strom zu Großabnehmern wie den Rechenzentren zu befördern. Deshalb müssen Rechenzentren in Irland auch Backup-Energiequellen vorhalten, in der Regel klimaschädliche Gaskraftwerke. Die Betreiber müssen, schon wegen ihrer eigenen Klimaziele, selbst eine aktive Rolle beim Ausbau der Erneuerbaren und für die Stabilisierung des Stromnetzes spielen, erklärt Barclays-Expertin Patel.
Sie investieren in verschiedene Dinge, in Erneuerbare direkt auf dem Grundstück, in Wind- und Solarfarmen, in Energiespeicher vor Ort. Denn es ist das eine, erneuerbaren Strom zu produzieren. Man muss auch sicherstellen, ihn für den richtigen Zeitpunkt zu speichern.
Dafür haben mehrere Tech-Konzerne in Irland bereits in Wind- und Solarparks investiert. Rechenzentren an Fernwärmenetze anzuschließen, so wie in Talar, sei für die Betreiber hingegen recht teuer, meint Patel.
Die überschüssige Wärme wiederzuverwerten oder in Form von Fernwärme abzugeben, steht weniger im Fokus der Rechenzentrumsbetreiber. Stattdessen beschäftigen sie sich mit neuen Kühltechnologien, die weniger Energie oder weniger Wasser verbrauchen. Oder in einem geschlossenen Kreislauf dasselbe Kühlwasser immer weiter verwenden.
Umweltschonende Kühlkreisläufe, Stromspeicher, mehr Ökostrom. Daran muss die Branche also in Zukunft verstärkt arbeiten. Die nächsten 30 Rechenzentren in Irland sind bereits in Planung oder in Bau.
Von stromfressenden Rechenzentren in Irland zu plastikfressenden Pilzen. Bei Plastikverschmutzung im Wasser kommen einem Bilder in den Sinn von riesigen Plastikmüllstrudeln und von Schildkröten, die sich in Kunststoffnetzen verheddert haben, vor allem im Meer. Aber auch in Süßgewässern ist sehr viel Plastik unterwegs. Die Frage ist, wie kriegt man das oft winzig kleine Plastik wieder raus aus dem Wasser? Eine Möglichkeit? Plastikfressende Pilze. Dazu habe ich gesprochen mit Professor Hans-Peter Grossart vom Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei. Als erstes wollte ich wissen, was ist denn eigentlich das Problem mit Mikroplastik in Seen?
Ja, Mikroplastik hat verschiedene negative Effekte. Zum Beispiel verschmutzt es die Gewässer. Viele Substanzen können sich aus Mikroplastik herauslösen, unter anderem auch Schwermetalle. Und die können natürlich Organismen schädigen, vergiften quasi. Und Mikroplastik, das sieht man eben nicht. Selbst sauberes Wasser kann noch Mikroplastik enthalten. Und das Fatale an Mikroplastik ist, dass es von Organismen direkt aufgenommen werden kann und dann auch direkt in die Gewebe eingebaut werden kann und dort eben auch schädliche Wirkungen haben kann.
Das heißt auch bei den Menschen, denke ich mal.
Genau.
Sie forschen ja zu Pilzen, die Plastik auflösen können. Wie gut schlagen sich denn diese Pilze vielleicht auch im Vergleich zu anderen Methoden?
Also Pilze sind sehr effektiv, da sie sehr viele verschiedene Enzyme haben, die Plastik abbauen können. Das sind ja sehr lange Strukturen, Moleküle, meistens auch nur mit aromatischen Verbindungen, die durch bestimmte Enzyme abgebaut werden. Und viele der Pilze haben genau diese Enzyme.
Das heißt, es gibt eine gute Passgenauigkeit zwischen dem Plastik und den Pilzen.
Genau, eine relativ gute Passgenauigkeit, beziehungsweise sie können sich schnell daran anpassen.
Und um was für Sorten von Pilzen handelt es sich da? Haben Sie die neu gezüchtet oder sind das auch welche, die uns schon bekannt sind?
Ja, den Namen Penicillium kennen Sie sicherlich alle. Von dem wurde eben auch oder von einer Art wurde Penicillium oder wird immer noch Penicillium gewonnen, Penicillin, was als Antibiotika wirkt. Aber wir haben die Pilze direkt aus den Gewässern isoliert, also sie sind vorhanden und viele Gattungen zumindest, nicht alle Arten, kennt man schon sehr lange. Und daher wussten wir auch, dass verschiedenste Pilze eben sehr gute Kandidaten für Plastikabbau sein können.
Und dann haben Sie das im Labor untersucht oder direkt auch schon im See selbst und da die Effekte beobachten können?
Also unsere Experimente haben wir im Labor gemacht. Dort haben wir dann die Einkulturen auf verschiedenen Substraten getestet, um zu sehen, ob sie diese Substanzen abbauen können. Wir können natürlich dann eine genetische Identifizierung machen. Wir können die entsprechenden Enzyme über die Genstrukturen erkennen und können dann in die Umwelt gehen und dort auch nach diesen Genen in der Umwelt schauen und sehen, ob es noch andere Organismen gibt, die diese Gene beziehungsweise diese Enzyme dann letztendlich produzieren können.
Und wie lange braucht so ein Pilz dann ungefähr, um wie viel Plastik abzubauen?
Ja, das ist eine gute Frage. Das können wir auch nicht ganz genau bestimmen, denn wir haben nicht wirklich direkt den Abbau messen können, sondern wir haben nur indirekt die Produkte messen können. Pilze brauchen sicherlich auch bestimmte Bedingungen. Also der Abbau wird nicht immer gelingen, wenn bestimmte Nährstoffe fehlen oder wenn die Temperatur sehr niedrig ist, dann ist der Abbau auch natürlich sehr verlangsamt. Also es ist sehr stark umweltabhängig und das muss man natürlich bei diesen ganzen Abbaugeschichten immer im Hinterkopf behalten.
Das heißt, können Sie jetzt auch schon Aussagen darüber machen, was nötig wäre, um diese Pilze im größeren Stil anwenden zu können, um dann auch vielleicht Seen reinigen zu können von Mikroplastik?
Ja, bis dahin ist es sicherlich ein langer Weg, dass man solche Bedingungen schafft, dass die Pilze in der natürlichen Umwelt aktiv werden. Ich denke, viel effektiver ist es eben, den Müll direkt abzubauen, indem man auch die Umweltbedingungen kontrollieren kann, indem man zum Beispiel Nährstoffe dazugeben kann, indem man die Temperatur regeln kann. Also im Prinzip eine Art Mülldeponie, auf der man die Pilze verwenden kann, um Plastik abzubauen. Das ist sehr viel effizienter sicherlich.
Hans-Peter Grosser zu plastikfressenden Pilzen.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Ende der Woche soll es wieder wärmer werden in Deutschland. Das heißt unter Umständen auch Schwitzen am Arbeitsplatz. Was sind da die Rechte von Arbeitnehmenden bei hohen Temperaturen? Hilde Braun.
Halten sommerliche Temperaturen über mehrere Tage oder Wochen an, erwärmen sich Büroräume und Werkshallen ohne Sonnenschutz oder Klimaanlage schnell auf 25 Grad oder mehr. Die Arbeitsstättenrichtlinie ASR 3.5 fordert für Arbeitsräume eine gesundheitlich zuträgliche Raumtemperatur. Was sich dahinter verbirgt, erklärt Wiete Schramm, Arbeitsmedizinerin beim TÜV Rheinland.
Diese Arbeitsstättenrichtlinie regelt Raumtemperaturen und legt unabhängig von der Betriebsgröße, und das ist wichtig, fest, dass die Raumtemperatur in Arbeits- und Sozialräumen 26 Grad nicht überschreiten soll.
Einen Anspruch auf hitzefrei haben Beschäftigte nicht. Das Arbeitsschutzgesetz besagt aber, dass Arbeitgeber die Arbeit so gestalten müssen, dass eine Gefahr für Leben und Gesundheit vermieden wird. Hohe Raumtemperaturen können zu verringerter Leistungsfähigkeit, Müdigkeit, Konzentrationsschwäche führen. Außerdem zu verstärktem Schwitzen und Kreislaufbelastungen. Auch die Unfallgefahr steigt.
Hinsichtlich erhöhter Lufttemperatur stellt es insbesondere für gesundheitlich vorbelastete und besonders schutzbedürftige Beschäftigte eine Belastung dar. Das sind beispielsweise Jugendliche, Ältere, Schwangere oder stillende Mütter.
Bei mehr als 35 Grad ist ein Raum ohne technische, organisatorische oder persönliche Schutzmaßnahmen nicht als Arbeitsraum geeignet. Der Arbeitgeber muss Hitzebelastungen am Arbeitsplatz analysieren und passende Schutzmaßnahmen treffen. Dabei spielt nicht nur die Temperatur, sondern auch die Luftfeuchtigkeit eine Rolle, denn sie hat erheblichen Einfluss auf die tatsächliche Belastung.
Der Körper verliert natürlich durch das Schwitzen viel Flüssigkeit. Deshalb ist es unbedingt notwendig, genügend, also mindestens 2 Liter Flüssigkeit zu sich zu nehmen. Auch die Handgelenke mit kaltem Wasser zu benetzen, bringt eine kurzfristige Kühlung. Nicht jeder verträgt Wärme gleich gut. Daher sind die Signale des Körpers zu beachten und bei Unwohlsein kühlere Bereiche aufzusuchen.
Arbeitgeber sollten die Arbeitszeit flexibel an die Temperaturen anpassen, sodass schwere körperliche Tätigkeiten beispielsweise nicht in der Mittagshitze stattfinden. Zusätzliche Pausen oder Gleitzeit können helfen, die Belastung in warmen Arbeitsräumen zu verringern. Der Arbeitgeber sollte außerdem ausreichende Mengen an Getränken wie Wasser, Saftschorlen oder ungesüßten Tees anbieten. Am besten lauwarm, nicht eiskalt.
Damit Maßnahmen wie kurze Pausen zur Abkühlung auch genutzt werden, müssen Führungskräfte diese mittragen und ebenfalls vorleben.
Vor starker Sonneneinstrahlung schützen Jalousien, Rollläden, Markisen, aber auch Vorhänge. Tristan Jorde ist Energieexperte bei der Verbraucherzentrale Hamburg.
Je früher Sie sozusagen die Strahlung abfangen, desto besser ist es. Heißt, Außenjalousien sind besser als Innenjalousien, ganz klar. Also es hilft auch, wenn Sie innen einen Vorhang vorziehen oder abschatten, ja, aber viel weniger, weil dann dringt die Strahlung natürlich schon in den Innenraum vor.
Wo es geht, den Schatten aufsuchen, sich nicht überanstrengen und ins Grüne gehen. Versiegelte Flächen lassen die Städte immer heißer werden. Pflanzen, Gras und grüne Fassaden auch im eigenen Zuhause sind deshalb zu empfehlen.
Hilde Braun zu Arbeitsschutz bei Hitze. Und damit geht sie zu Ende, diese Sendung Umwelt und Verbraucher für heute. Am Mikrofon war Columba Krieg. Ich bedanke mich sehr herzlich für Ihr Interesse. Nach den Nachrichten folgen dann hier die Informationen am Mittag mit Thielko Gries heute. Ein Thema dort: Olaf Scholz ist zu Regierungsgesprächen in Warschau.